Von wegen, This is a Woman's World, das singt mein erstes feministisches Vorbild aus Kindertagen, Nini Cherry, 1996 war das, und mich bewegt dieser Song Woman immer noch, aber auch heute sieht das nicht wie die Welt der Frauen aus. Männer wie Donald Trump, Elon Musk oder hier in Deutschland Friedrich Merz bestimmen die Nachrichten. Friedrich Merz und seine Union haben gerade erst gezeigt, dass die sogenannte Mitte ihre Brandmauer gegen rechts und rechtsextrem auch mal vergisst, wenn Wahlkampf ist. Muss man dem mehr Solidarität entgegensetzen, und zwar Solidarität unter Frauen, mehr Verbundenheit. Das ist ja eigentlich ein alter Hut. Frauen sollten sich gegenseitig mehr stärken, sich eben nicht als Konkurrenz wahrnehmen, wie es uns das Patriarchat lehrt. Aber wie bitte macht man das ganz konkret, und könnte so eine weibliche Solidarität wirklich ein Mittel sein gegen rechts? Das wollen wir heute besprechen in unserer letzten Folge von Was geht, was bleibt. Ja, das ist leider die letzte. Ich finde es auch sehr schade. Das waren 3 sehr spannende Podcast-Jahre, und ihr findet alle Folgen weiter online und könnt sie alle nachhören. Ich bin Feline und ich habe diese beiden Frauen eingeladen. Einmal die Schriftstellerin, Journalistin und Kulturwissenschaftlerin Mitu Sanyal. Ich freue mich.
Ich grüße dich.
Hi. Und Julia Zilles, sie forscht am Soziologischen Forschungsinstitut in Göttingen zu Bürgerprotesten und Bewegungen. Ein Schwerpunkt ist das Thema Partizipation. Schön, dass du dabei bist.
Hallo, ich freue mich auch sehr.
Sagen wir es mal direkt frei raus, verbünden sich Frauen aus eurer Sicht zu wenig? Würdet ihr das so hart sagen, oder ist das nicht doch ein Klischee?
Also ich finde, wir verbünden uns alle gerade im Moment viel zu wenig. Die Rechten machen es gut, die sind da sehr, sehr gut mit. Die Linke guckt gerade, und zwar irgendwie seien's Frauen, seien's andere soziale Gruppen, gucken gerade so ein bisschen misstrauisch aufeinander, und ich würde mir mehr Solidarität wünschen.
Ja, ich finde, auf der einen Seite kann man ja schon sagen, dass eigentlich Frauen sehr viele Verbindungen und Beziehungen ja auch pflegen. Also es werden ja immer wieder auch Studien veröffentlicht, dass zum Beispiel Frauen deutlich mehr Freundschaften haben oder Personen in ihrem nahen Umfeld haben im Vergleich zu Männern. Mhm. Aber ich glaube, dieses politische Potenzial eigentlich, was aus dieser Verbundenheit folgen könnte, dass das noch recht wenig präsent ist, oder dass man sich dessen vielleicht auch aufgrund eben sehr suboptimaler Rahmenbedingungen wenig bewusst ist. Und eigentlich ist der Boden eigentlich dafür total da, dass eben gerade Frauen eben viele persönliche Verbindungen haben.
Ja, dabei sind Frauen, wenn du dieses politische Potenzial gerade ansprichst, Julia, von dem konservativen Backlash, von der antifeministischen Welle, die die Welt gerade erlebt, ja besonders betroffen. Also zum Beispiel, sie sollen über ihren Körper nicht selbst bestimmen dürfen. In den USA wird der Zugang zu Abtreibungen verunmöglicht. Mhm. Aber was diesen Widerstand, diese Solidarität vielleicht auch angeht, es passiert ja schon. Wir erinnern uns, die CDU hat im Bundestag einen Antrag für ihre verschärfte Migrationspolitik mit Stimmen der AfD durchgebracht. Und daraufhin sind an dem Folgewochenende Hunderttausende auf die Straße gegangen. In Freiburg 15.000, Stuttgart 45.000, Berlin 160.000. Ich denke nicht, Julia, dass hier Daten vorliegen, wie viele Frauen da darunter waren, aber das waren sicher sehr viele Frauen.
Ja, das auf jeden Fall. Also das hat man alleine ja wirklich an den Bildern auch gesehen, oder sicherlich waren ja auch viele der Hörerinnen und Hörer auch selbst auf solchen Veranstaltungen unterwegs, dass das eben eine sehr breite Mobilisierung war und sehr, sehr bunt gemischte Teilnehmendenschaft und sehr viele Frauen, Familien, Kinder durch alle Altersgruppen hinweg. Man muss natürlich auch sagen, wir hatten das ja auch schon mal letztes Jahr, nachdem dieses Treffen mit Remigration und so weiter publik geworden ist, dass es da auch so punktuell dann eben sehr große Demos gegen rechts und gegen den Rechtsruck gab, aber dass daraus eben jetzt nicht irgendwie regelmäßigere, sich institutionalisierende Bewegung entstanden ist, sondern es eher sich um punktuelle Massenmobilisierungen dann gehandelt hat, so eine Art Aufschrei, ein Ort für diese Wut darüber auch dem Platz zu geben, aber eben ja nicht im Sinne von der Entwicklung jetzt einer sozialen Bewegung zu dem Thema.
Also vielleicht fehlt so eine Art Nachhaltigkeit von solchen Momenten. Woran würdet ihr denn sagen, liegt diese fehlende Verbundenheit unter Frauen? Also ist daran das Patriarchat schuld, das uns lehrt, wir stehen in Konkurrenz zueinander, wir dürfen uns nicht trauen?
Naja, das ist ja grundsätzlich so, also dass wir im Patriarchat lernen, wen sollen wir lieben, also ne, wem sollen wir unsere Solidarität geben, wem sollen wir unsere Aufmerksamkeit geben, von wem bekommen wir dann wiederum auch Status, wenn diese Person uns Aufmerksamkeit gibt, das ist halt unter anderem an Geschlechtergrenzen verteilt. Nicht nur, also da gibt es ganz, ganz viel, was da zusammenkommt. Klar, deshalb ist es ja auch kein Zufall, dass zum Beispiel mehr Frauen auf die Straße gehen als in den Bundestag. Also ich habe nochmal versucht rauszufinden, wie viele Frauen jetzt bei der CDU im Bundestag mitsitzen. Mhm. Insgesamt sind es ja so ein bisschen über 30% im Bundestag. Wo ich auch da gewünscht hätte, wenn ihr alle einfach dagegen gestimmt hättet, das wäre schon super gewesen. Und trotzdem hätte es dann ja nicht gereicht. Das muss man ja auch dazu sagen. Das heißt, da, wo es halt sozusagen nicht viel Macht gibt, findet man halt mehr Frauen, die die Stimme erheben, während da, wo es viel Macht gibt, sind halt traditionell weniger vertreten.
Mhm. Genau, wobei man da vielleicht auch dazu sagen muss, dass natürlich auch die ganzen Strukturen dafür, um zum Beispiel langfristig politisch sich zu engagieren, eben nicht besonders gut dazu passen, wie wir aktuell unsere Gesellschaft bezüglich der Verteilung von Zeit und Zeitgerechtigkeit zum Beispiel organisiert haben. Das heißt, wenn man aktuell sich in Parteien engagiert und in politische Ämter möchte, braucht das einfach ein großes Maß an verfügbarer Zeit, um da wirklich dann auch politisch wirkmächtig zu werden, selbst im Lokalen. Und das ist natürlich etwas, was leider, so wie die Strukturen aktuell sind, eben vor allem auch für Frauen es natürlich noch mal schwerer macht, in der Care-Krise mit den Doppelbelastungen aus Erwerbsarbeit und Care-Arbeit den zeitlichen Raum zu haben, sich politisch zu engagieren in so einer langfristigen Art. Und deswegen sind es sicherlich so Protestereignisse, wo man sehr punktuell sich einbringen kann, natürlich eine sehr gute Möglichkeit, dann dort zumindest eben politisch aktiv zu werden.
Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Also die erschöpfte Frau, wo soll sie noch Zeit und Kraft finden, sich politisch zu engagieren? Das kommt ja nochmal obendrauf.
Ja, und es gibt ja so eine geile, ich weiß nicht, welche Stadt das war, wo die irgendwann gemerkt haben, hey, es sind fast 50% Frauen in dieser Stadtpolitik aktiv. Woran liegt's? Da meinte der Bürgermeister so, ja, wir haben Ende nach hinten für Sitzungen. Und das war alles. Ne? Also irgendwie, es ist halt klar, dann hört die auf. Dann kann man nach Hause gehen, dann kann man Kinder ins Bett bringen. So, ja, okay. Wäre einfach umzusetzen.
Ich will einmal den Journalisten Arne Semsrott kurz zu Wort kommen lassen, der dieses sich verbinden als Prepping for Future bezeichnet. Vielleicht könnt ihr ja mit dem Wort, mit dem Konzept mitgehen.
Was ich mit Prepping for Future meine, ist eine Form des kollektiven Preppings, also tatsächlich einer Vorbereitung auf zum Beispiel einen solchen Fall, in dem die Demokratie nicht mehr hilft, aber das als kollektives, als gemeinsames, als gemeinschaftliches Vorbereitungsszenario. Und das bedeutet, auch Vorräte zu schaffen, also durchaus auch zu schauen, wie kann man denn Selbstverteidigung organisieren oder wie kann man, ja, weiß ich nicht, Wasser besser schöpfen und Gemüse anbauen. All das ist ja durchaus etwas Sinnvolles, aber eben auch Vorräte an Solidarität zu schaffen, Vorräte an Liebe, Vorräte an Verbindung zu schaffen.
Also das wären dann immaterielle Vorräte, aber was meint ihr, wie legt man diese Vorräte an Solidarität, Liebe und Verbindung an, so ganz konkret im Alltag?
Wir haben ja einfach keine Werte für so etwas wie, also keine geteilten Werte für so etwas wie Liebe oder Solidarität. Ne? In unserer Gesellschaft Werte sind ja Geld und Status. Und das heißt, wir bräuchten eigentlich überhaupt ein Verständnis dafür, das sind Menschen, die machen viel dafür, dass sich eine Gemeinschaft gut fühlt. Das sind Menschen, die sind gut darin, keine Ahnung, Blumen anzubauen. Das sind Menschen, die sind gut darin, dass anderen es besser geht. Und das müssten wir in irgendeiner Form gesellschaftlich höher wertschätzen. Also deshalb mag ich sein gemeinschaftlich darin. Und wir haben ja auch so ganz wenig Vorstellung, was ist überhaupt Solidarität? Wenn man da mal in den Duden guckt, dann steht da das unbedingte Zusammenhalten mit jemandem aufgrund gleicher Anschauungen und Ziele.
Ja, Solidarität, vielleicht auch, einfach, wenn man unterschiedlich ist, oder?
Eben,
gerade
genau,
diese Unterschiedlichkeit zu überwinden ist vielleicht
genau,
die Krux.
Das wäre halt wichtig, dieses, wie können wir solidarisch sein über Grenzen hinweg? Wir müssen nicht alle gleich sein, weil dann wären wir ja eh solidarisch.
Ja, das finde ich einen total spannenden Punkt. Und gerade wenn man das eben auch auf Demokratie bezieht, ist ja genau das eben auch, die Pluralität von Gesellschaft ja zu wertschätzen und auch zu schützen und da jeder und jedem eben seinen Raum zu geben, eigentlich etwas, was Solidarität auszeichnet. Aber ich würde diesen Aspekt auf jeden Fall sehr gerne stark machen würden mit der Wertschätzung, dass es eben nicht nur so sich an harten Fakten festmachen lässt, wie viel Geld hat jemand oder so und so weiter, sondern dass das diese ganzen anderen Faktoren dann eine viel größere Rolle spielen müssten.
Deshalb bin ich ja auch so gerne heute dazugekommen, weil wir sind ja keine Gesellschaft von Individuen, sondern wir sind ja eine Gesellschaft von Erinnerungen. Das heißt, wir müssen auch darüber reden. So, auch das ist ja eine Form von Wertschätzung. Ja, wir reden über, in dem Fall jetzt, weibliche Solidarität.
Erinnerung woran? Was meinst du?
Naja, also was sind die Dinge, die uns wichtig sind? An die erinnern wir uns. Das heißt irgendwie, was ist kollektive Erinnerung? Auch an welche Menschen erinnern wir uns? Wir erinnern uns ja ganz häufig irgendwie an die großen Männer. Das heißt irgendwie auch diese Erinnerung an, welche Frauen haben welche Solidaritäten mitgetragen? Welche Namen haben wir? Dadurch entsteht ja auch ein Bedürfnis, das sind ja Rollenmodelle, es denen nachzumachen, ja, es ähnlich zu machen.
Aber wie du sagst, die Geschichtsschreibung erinnert da nicht so sehr an die politischen Frauen, die es gab. Ein Beispiel, das mir da einfällt, wäre die Französische Revolution 1789. Da sind auch sehr viele Frauen auf die Barrikaden gegangen für Brot- und Freiheitsrechte. Vor allem in den ersten Monaten haben sie die Revolution beschleunigt, haben Frauenclubs gegründet, in denen sie debattiert haben, Demos geplant haben. Es erschienen die ersten Frauenzeitschriften, die sich mit Politik und Gleichberechtigung befassten. Was interessant ist, die neue Verfassung von 1791 dann änderte die Situation der Frauen aber nicht. Also die neuen Menschen- und Bürgerrechte galten nur für Männer. Frauen erhielten weder ein Wahlrecht noch persönliche Freiheiten. Politische Arbeit von Frauen wurde sogar hart bestraft. Also das ist jetzt nicht so eine bestärkende Erzählung von weiblicher Solidarität.
Das stimmt, das ist wirklich total entsetzlich. Aber das meine ich ja mit Erinnerung. Also wenn es da möglich gewesen wäre, andere Erinnerungen, weil es gab ja die ganzen Frauen, also wenn sie halt einfach anders gefeiert worden wären, hätte das auch schon ganz viel verändert. Was für mich ja eine der großen Solidaritätsbewegungen ist, die ich immer noch, ne, also die immer noch für mich persönlich ein Vorbild ist, ja die CHIPCO-Bewegung in Indien. Das ist eine Umweltschutzbewegung in den 70er Jahren, die hauptsächlich von Frauen getragen ist. Wir kennen das vielleicht von diesen Fotos, wo Frauen so Bäume umarmen, wo man denkt so, ja klar, die Inder und die Bäume. Aber da ging es ja darum, diese massenhaften Abholzungen zu verhindern, die ja diese ganzen irgendwie Dorfgemeinschaften mit einem Mal, also einfach irgendwie denen die Lebensgrundlage entrissen hätten und so weiter. Aber es ging halt eben um noch viel mehr. Es ging halt um Solidarität, nicht nur von Frauen zueinander, sondern auch über die Grenzen der Spezies hinaus. Und das geht ja bis heute weiter, dass halt ganz viele Frauen die Hüterinnen des Waldes sind. Also da geht es ja auch um so eine spirituelle Verbindung, was man in die nächste Generation weitergeben kann und an die nächste Generation, weil das ist ja auch interessant, dass gerade so politisches Engagement in Familien sich eben nicht notwendigerweise vererbt. Wir brauchen halt eine Form, wie wir es weitergeben können.
Ja, dieses Bäume umarmen, das du da gerade nennst, vielleicht braucht es auch solche Symbole, solche Kommunikationsstrategien in der Protestkultur, oder Julia?
Ja, total. Also sowas Bildliches und wo man auch irgendwie dran anschließen kann, das ist natürlich total hilfreich für auch Aktivismus generell. Und vielleicht nochmal, um auf diesen Vorbildcharakter auch zurückzukommen. Es braucht, glaube ich, auch aktuell gerade auch neue Vorbilder und ganz viel auch so gelebte Praxis, vielleicht was man mit Ernst Bloch konkrete Utopien nennen könnte. Also so dieses im Kleinen eben auch anzufangen, wirklich auch ja andere Formen von Solidarität, von Freundschaft, von Liebe auch zu leben, widerständig zu sein im ganz Alltäglichen.
Ich finde das total spannend, dass wir jetzt immer wieder das Wort Liebe da drin haben, weil ganz häufig, wenn ich irgendwie in linken Kontexten über Solidarität spreche, dann kommt mir so eine Definition entgegen, ja, ich muss solidarisch sein, ganz viel aufgeben für die anderen. Und ich glaube, diese Solidarität, die sich selber erschöpft, die kann halt auf lange Zeit nicht funktionieren. Das kann man kurzfristig machen, aber wir brauchen eine Solidarität, in der wir auch irgendwie sozusagen wachsen können, in der wir uns gegenseitig nähren können. Und dafür haben wir so ganz wenig auch so Bilder und Formen, mit denen wir es machen können.
Aber habt ihr beide, ich überlege gerade auch bei mir, solche positiven Vorbilder oder Situationen, Momente, wo ihr die Verbundenheit mit Frauen im Alltag erlebt?
Also ich habe das sicherlich ein Stück weit tatsächlich in meinem Freundinnenkreis, aber ich finde vor allem als Vorbild, finde ich, dient da sicherlich auch Literatur total, um eben solche konkreten Utopien oder utopisches Denken in dieser Richtung erfahrbar zu machen. Und da fällt mir auf jeden Fall Mareike Fallwickel ein als Autorin, die das, finde ich, gerade. Genau, die Wut, die bleibt, aber auch ganz besonders eigentlich auch und alle so still, weil es dort ja wirklich um gesellschaftliche Veränderungen geht und dieser Roman ja so schwankt so ein Stück weit zwischen Utopie, aber auch Dystopie. Über solche Literatur zum Beispiel in dieses Denken zu kommen, wie würde denn so eine Welt aussehen, wenn Frauen sich plötzlich verweigern würden und einfach sich hinlegen und nichts mehr tun und darüber ins Denken zu kommen, das vielleicht aber auch eben ja breiter gesellschaftlich zu diskutieren und eben auch nicht nur zwischen Frauen zu diskutieren. Also das finde ich sind im Moment irgendwie Themen, wo eigentlich ganz tolles Material gerade da ist.
Ja, mir ist irgendwann aufgefallen, dass ich auf der Theaterbühne zum Beispiel sehr selten Freundinnenschaften sehe, dass die dort sehr selten zelebriert werden. Mito, du als Expertin für die Literatur, also siehst du da sehr viel Material, das einen bestärken kann?
Also ich finde, es bewegt sich tatsächlich etwas. Als ich angefangen habe zu schreiben, ich sage immer vor 25 Jahren, es ist inzwischen vor 28 oder länger schon her, wollte ich tatsächlich einen Roman über Frauenfreundschaft schreiben. Und ich wusste nicht, wie das ging. Also ich weiß auch irgendwie wirklich, da hätten die meisten meiner Freundschaften und definitiv die in meinen Büchern, die ich nie zu Ende gekriegt habe, irgendwie ab Seite 80 habe ich dann immer aufgehört, hätten niemals den Bechdel-Test bestanden. Ne? Also dieses irgendwie, dass es zwei Frauencharaktere mit Namen gab, ja, die gab schon, die sich über was anderes unterhalten haben als über ihre Beziehungen zu Männern. Und das war einfach in meinen damals nicht der Fall. Und auch wenn ich mit anderen Frauen, die geschrieben haben oder Künstlerinnen waren oder so gesprochen haben, dann haben wir meistens entweder über unsere Probleme mit Kollegen oder über unsere Probleme mit unseren jeweiligen BeziehungspartnerInnen gesprochen. Und das ist inzwischen anders. Und mein erster Roman, der dann veröffentlicht wurde, da wollte ich über ganz andere Themen schreiben. Und da geht es ganz stark um Frauenfreundschaften. Und da war es selbstverständlich. Das hat sich da reingeschrieben. Und ich kriege das mehr mit. Aber das ist ja das Problem am Theater. Es werden ja ganz häufig klassische Texte einfach auch aufgeführt.
Man kann sie natürlich etwas ummogeln, umdeuten, ne? Aber das heißt, deine Figuren haben sich im Grunde politisiert, wenn man so möchte.
Ich glaube, es gibt eine andere gelebte Selbstverständlichkeit. Und das ist ja das, was Julia, was du am Anfang gesagt hast, dieses ja, Frauen haben tatsächlich da etwas Männern voraus. Also Frauen haben halt Freundschaften häufig auch ihr Leben lang. Deshalb leben Frauen ja unter anderem auch länger, ne? Also weil sie soziale Bindungen haben. Das heißt irgendwie, wenn in einer Beziehung oder in einer Ehe die Ehefrau stirbt, ist es halt der Mann halt meistens extrem einsam darin. Das ist bei Frauen in der Regel nicht so, wenn der Ehemann stirbt. Also wir haben etwas, was einfach irgendwie ein Potenzial ist, was wir halt viel, viel besser nutzen könnten, unter anderem auch politisch nutzbar machen könnten.
Da fallen mir zwei aktuelle Beispiele ein, wo sich Frauen miteinander politisch engagieren. Einmal die Omas gegen rechts, bei denen ja alle, die wollen, mitlaufen dürfen, aber die ganz klar in erster Linie eine von Frauen getragene Bürgerinitiative sind. Dann gibt es auf Social Media, auf Instagram gerade eine Initiative namens Handmaids Riot, die gerade in immer mehr Städten neue Ortsgruppen gründet und für Frauenrechte einsteht. Die Mitglieder tragen lilafarbene Umhänge und weiße Hauben, also in Anspielung auf Margaret Atwoods Report Der Markt. Allerdings eben in lila, was so die Farbe des Queer-Feminismus ist. Will sagen, es gibt sie schon, die politische Schwesternschaft.
Ja, wobei, also ich liebe die Omas gegen rechts. Ich habe einen Schirm der Omas gegen rechts. Wir waren auch schon auf Veranstaltungen zusammen. Und was mich wirklich sehr, sehr traurig macht, ist, dass die halt gerade politisch irgendwie diese Solidarität über, ne, irgendwie die eigene Gruppe hinaus dann schwer hinkriegen, ne? Also, dass das immer wieder dann so Tweets gibt, wo sie dann wirklich gegen die Menschen im Nahen Osten in einer Form reden, wo ich denke, das sind Menschen, die erleben gerade ganz viel Leid. Ihr müsst nicht aktiv empathisch sein, aber nicht so. Ich finde gleichzeitig, wir sollten an uns selber die Aufgabe stellen, wenn ich Solidarität einfordere für Frauen, dann müsste ich die auch auf irgendwie alle möglichen anderen Gruppen erweitern können, weil Solidarität ist ja nur etwas wert, wenn sie universell ist, nicht ich möchte mehr für meine Gruppe.
Aber sich zu verbinden ist vielleicht keine Stärke linker Bewegungen. Also bevor man sich verbindet, sucht man erst noch nach den kleinen Unterschieden.
Genau, also das ist sicherlich eine hohe Erwartungshaltung, dann auch an Einzelgruppierungen, allen Kriterien von dem, was man als solidarisch versteht, vielleicht zu gerecht zu werden. Und es kann auch, glaube ich, immer nur in Bewegungen ein gemeinsames Lernen sein. Und es gibt ja auch noch zum Beispiel im Moment gerade auch auf Social Media Frauen gegen Merz, wo eben genau auch diese Themen, die jetzt im Wahlkampf von der CDU eben auch keine Rolle spielen, dass die ganzen Frauenthemen da ja total untergehen und dass sich das da eben organisiert, das ist sicherlich etwas, was ja erstmal positiv ist. Und man muss trotzdem natürlich da genau drauf gucken. Also man kann das, glaube ich, nicht so pauschal sagen.
Aber worauf ich abgezielt habe, das war das, was Mito eben sagte. Also rechte Gruppierungen schaffen es oft sehr gut, sich zu solidarisieren, also miteinander zu gehen. Und linke Bewegungen, das ist vielleicht nicht gerade die Stärke.
Ja, das kann man sicherlich so sagen, weil es ist ja im Bereich von sozialen Bewegungen immer ein zentraler Punkt. Welche ja, kollektiven Identitäten bilden sich da auch heraus? Welche Gruppenverständnisse hat man? Wie grenzt man sich auch ab? Und ich könnte mir eben vorstellen, dass eigentlich ein Thema, was das schaffen kann und wo man vielleicht auch wirklich gemeinsam quasi gegen rechts mit vorankommt, ist, glaube ich, das Thema Gerechtigkeit, also eine Gerechtigkeitsorientierung, weil genau das ja etwas ist, was man aus vielen Studien weiß, was eben Rechtspopulismus befördert oder rechtspopulistische Einstellungen auch befördert, wenn Personen das Gefühl haben, es geht total ungerecht zu, sie werden abgewertet, fühlen sich einsam und dass das eben wirklich ein sehr gefährlicher Nährboden ist für rechtspopulistische Argumentationsmuster. Und wenn Politik stärker aber auf das Thema Gerechtigkeit, es soll allen gut gehen, wir wollen mit allen solidarisch sein, sich quasi orientieren würde, dann könnte man da insgesamt ein bisschen den Nährboden für absichern sozusagen.
Also der Kampf für Gerechtigkeit kann verbinden.
Ja, also erstmal auf jeden Fall, wir brauchen eine viel, viel größere, auch nicht nur Rhetorik, aber auch Rhetorik von Gerechtigkeit. Das fällt ja hinten über gerade so ein bisschen. Irgendwie können wir uns jetzt nicht mehr leisten, brauchen wir jetzt nicht mehr. So, hallo, 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 das ist eigentlich Teil des Gesellschaftsvertrags gewesen. Aber ich glaube, genau das ist ja das Problem der Linken, weil wir müssen uns ja an unseren eigenen Werten messen. Das heißt, irgendwie, wir werden immer bestimmten Gruppen auch nicht gerecht werden. Das heißt irgendwie, wir können uns einfach viel, viel mehr Vorwürfe machen lassen. Während wenn wir das gar nicht erst anbieten, dann können wir uns dadurch auch nicht spalten lassen. Also das ist tatsächlich so ein bisschen auch so der Catch-22 da.
Wenn wir schon bei der Linken sind, wir hören einmal Heidi Reicheneck, die Vorsitzende der Gruppe Die Linke, mit einer Rede im Bundestag. Da wendet sie sich an die Union, die eben am selben Tag mit den Stimmen der AfD den Antrag zur Migrationspolitik durchgebracht hatte.
Ich sage Ihnen, Sie machen sich zum Steigbügelhalter damit. Und Sie haben dieses Land heute zum Schlechteren verändert. Und ich wiederhole das, was ich in meiner Rede gesagt habe. Egal, wie sehr Sie es versuchen, die Brandmauer in diesem Land, das sind immer noch wir. Und wir alle, wir werden auf die Straßen gehen. Wir alle werden an die Wahlurnen gehen. Und das kann ich Ihnen versprechen. Wir werden dafür sorgen, dass das jetzt hier ein Ende hat. Und ich sage auch an die Adresse von SPD und Grünen, schließt eine Koalition mit dieser Union aus. Es kann euch nur schaden. Aber ich sage auch den Menschen da draußen, gebt nicht auf, sondern wehrt euch, leistet Widerstand gegen den Faschismus in dem Land. Auf die Barrikaden!
Ja, sehr kämpferisch. Auf die Barrikaden, das war der Ausruf der Aufständischen in diversen Revolutionen, 1789, 1848. Kann man mit solchen starken Ausdrücken Verbundenheit herstellen?
Naja, im Moment ist es ja, dass ganz viel Politik anhand von Angst gemacht wird. Also rechts macht ja immer Politik anhand von Angst und anhand von Ausschluss. Und da wird es ja mal zurückgespiegelt. Also ich finde es tatsächlich auch langsam wichtig, Grenzen zu setzen gegen rechts. Mhm. Weil da wird ja eine Grenze überschritten, die nächste Grenze überschritten. Und wir rennen dem immer hinterher zu sagen, so halt, wir machen jetzt was anderes, finde ich im Moment notwendig. Wir brauchen parallel dazu eine eigene Rhetorik und eigene Inhalte. Und das macht die Linke ja gerade. Also ganz lange fehlte mir das ja. Also ich schwenke ja auch immer zwischen die Linke als irgendwie alle möglichen Linken, irgendwie Bewegungen und in dem Fall jetzt die Partei Die Linke. Inzwischen ist es die einzige Partei im ganzen Bundestagswahlkampf, die ja irgendwie eigene Inhalte setzen, die nicht sagen, ja, wir wollen auch mehr abschieben.
Ja, und ich finde, in dem Ausschnitt, den du gerade eingespielt hast, wird ja auch nochmal so deutlich, zum einen diese sehr authentische Wut darüber, was da gerade passiert ist im Bundestag, aber eben nicht im Sinne von so einer destruktiven Wut oder so, sondern ja eher wirklich sehr, sehr stark wertebezogen. Also quasi aus dieser Werthaltung heraus, wie wichtig unsere Demokratie ist und wie wichtig es ist, diese Tendenzen Richtung rechts dagegen einzutreten. Das hat sie da, finde ich, sehr, sehr authentisch und tatsächlich aber auch sehr verbindend formuliert. Und ich glaube, gerade dieser Redeausschnitt ist ja sehr, sehr erfolgreich, gerade auf Social Media mit ganz viel geteilt. Die Linke hat ja gerade einen massiven Mitglied tatsächlich auch Zuwachs und
könnte genau, die 5% also Hürde überschreiten, ja.
Genau, und aber tatsächlich auch, was Mito auch gerade ansprach, es wird auch gerade wieder ganz anders wirklich als Akteur wahrgenommen in dieser Debatte und ne, galt ja schon so ein bisschen als totgesagt, schafft es nicht in den Bundestag und jetzt ist da eine ganz andere Dynamik da und eben aber eben nicht über das Thema Abgrenzung oder Ausgrenzung, sondern eher dieses, wir gehen jetzt alle auf die Straße und wir stehen da alle als Gesellschaft dagegen auf. Das, finde ich, wurde da eben in einer sehr verbindenden Weise formuliert von Heidi Reicheneck.
Ja, ich glaube, sie hat vielen aus der Seele gesprochen, weil kaum jemand so klar das benannt hat, was da passiert ist. Was mich noch sehr interessieren würde, Julia, so was die Möglichkeiten des Protests angeht, ob die sozusagen aktuell ausgeschöpft sind. Also wir haben gesehen, offene Briefe aus der Kulturwelt zum Beispiel, Bundesverdienstkreuze wurden zurückgegeben, Kirchen haben appelliert an die CDU, zu ihren christlichen Werten zu stehen. Die Polizeigewerkschaft hat gesagt, dass Märzpläne, flächendeckende Kontrollen und Zurückweisungen an den deutschen Grenzen einzuführen, gar nicht umsetzbar seien. Was davon ist besonders wirkungsvoll oder wer müsste sich mehr öffentlich äußern? Also wie sind die Gewichte in unserer Gesellschaft so verteilt?
Ja, also wenn man sich das so anguckt, könnte man eigentlich sagen, das ist ein sehr breites Bündnis sozusagen von Akteurinnen und Akteuren, die sich ja geäußert haben. Also zum Beispiel die Kirchen haben sich ja schon vor dieser Abstimmung positioniert. Da hätte man ja eigentlich wirklich vor einigen Jahren gesagt, naja, das ist schon ein relevanter Player, wenn es um die CDU geht. Von daher kann es, glaube ich, strategisch nur funktionieren über wirklich ein sehr breites Handlungsrepertoire an verschiedenen Möglichkeiten und jetzt nicht die eine Strategie, die da helfen kann. Von daher ist es eigentlich eine ganz gute Ausgangslage dafür, um diese gesellschaftliche Stimmung ja dann auch auf die Straße und ins politische Bewusstsein zu bringen.
Aber wahrscheinlich sind die Gruppen am machtvollsten, die eine große Lobby haben, also zum Beispiel Wirtschaftsverbände oder Kirchen, die du erwähnt hast, also nicht unbedingt Frauen vielleicht.
Genau, weil eben durch das Patriarchat in all diesen Verbänden und Strukturen natürlich jetzt nicht unbedingt Frauen mehrheitlich an der Spitze sind. Und es ist aber auch etwas, was ich generell auch nochmal wichtig finde, das hatten wir ja eben auch schon mal, dieses Thema Erschöpfung, jetzt zu sagen, jetzt wäre es aber eigentlich an den Frauen, den Rechtsruck zu verhindern und das irgendwie strategisch jetzt zu schaffen. Das finde ich ist eben auch eine Erwartungshaltung oder ich weiß gar nicht, ob man es Erwartungshaltung nennen kann, aber quasi einen Anspruch, der eben eigentlich ja auch wirklich nur überfordern kann. Also eigentlich bräuchten wir ja eine Gesellschaft, die das gemeinsam schafft, die gemeinsam für alle Gerechtigkeit will. Also eigentlich bräuchten wir auch Männer, denen das wichtig ist.
Sehr guter Punkt. Übrigens in unserer letzten Folge von Was geht, was bleibt, hatten wir darüber gesprochen, was Männer für den Feminismus tun können. Das heißt, ja, muss man die Welt wirklich so in Frauen und Männer aufteilen? Das geschieht ja ohnehin genug. Also müssten wir an der Stelle nicht diese Trennlinie auflösen und es braucht generell mehr Solidarität, das hattest du eben auch gesagt, MeToo, von allen miteinander und eben auch Allies, also Männer, die sich auf die Seite von Frauen stellen.
Also das auf jeden Fall, aber das sage ich ja hauptsächlich, weil ich das Gefühl habe, so ein bisschen etwas darin mitbewegen zu können, dass wir ja als Medien schon eigentlich die vierte Macht im Staat sind. Und wenn ich mir Medienberichte über Migration angucke, dann ist es immer, da gibt es halt wieder einen Kriminellen. Was ja weder den Kriminalstatistiken entspricht, also es wird ja unverhältnismäßig mehr über Migranten, Migrantinnen, die irgendwo, wie auch immer, kriminell auffällig geworden sind, berichtet und unverhältnismäßig weniger über, weiß ich nicht, Leute, die schön Flöte spielen können oder irgendwie.
Ja, oder Gewalt an Frauen, Femizide.
Absolut, absolut. Das heißt irgendwie, wir haben halt auch ein Ungleichgewicht. Die Leute, die gehen auf die Straße dagegen in sehr, sehr großen Zahlen. Die Medienberichterstattungen untermauern aber leider auch das AfD-Narrativ. Da lassen wir uns ja auch von treiben, weil die AfD schreibt immer ganz, ganz viele Beschwerdebriefe. Da gibt es ja inzwischen auch Forschungen drüber, die sind total gut organisiert, Druck auf die Öffentlich-Rechtlichen auszuüben, zum Beispiel. Und dagegen müssten wir eigentlich auch unsere eigenen Inhalte setzen.
Programmbeschwerden nennt sich das dann bei der ARD und du sagst wir, weil du auch als Journalistin arbeitest.
Genau.
Bei all dem wollen wir vielleicht nicht nur Brot, also gute Arbeits- und Lebensbedingungen, sondern auch Rosen. Ihr kennt vielleicht oder sicher diesen legendären Protestsong Bread and Roses. Also so verstehe ich ihn jedenfalls oder so kann man ihn deuten. Wir wollen nicht nur den politischen Kampf, sondern uns auch gut tun, tanzen zum Beispiel. Also weil es offenbar einen langen Atem braucht. Was sind unsere Rosen? Was sind eure Rosen?
Also tatsächlich irgendwie Natur ist ja etwas irgendwie, wo wir merken, wir sind verbunden. Also dass wir dieses Narrativ haben, wir sind alleine auf einem Staubkorn, das durch das Universum irgendwie rast. Und so ist es ja überhaupt nicht, sondern wir sind verbunden mit der lebendigen Welt um uns herum und mit den Menschen um uns herum. Und das halt auch tatsächlich immer wieder zu erleben, weil ich bin ja gerade auf Lesereise, das heißt, ich gucke ins Internet morgens und denke, die Welt ist so dysfunktional, dann treffe ich Menschen und die sind so viel netter als der Diskurs.
Das kann ich mir gut vorstellen, das klingt sehr schön. Ja, bei mir wäre es, glaube ich, persönlich, jetzt aber wie gesagt ganz persönlich, ich glaube, da braucht jeder selbst diese Dinge, in denen man so aufgehen kann, aber bei mir selbst wäre das tatsächlich Musik erleben und auch Tanz tatsächlich auch. Aber so ein, ja, sich über, vielleicht über Kunst im weitesten Sinne auch verbunden fühlen mit der Welt und das auch teilen zu können mit anderen Menschen, das bedeutet mir sehr viel. Und das sind auf jeden Fall meine Rosen sozusagen. Weniger die echten, die sterben bei mir leider immer sehr schnell.
Nee, ich finde das super, weil ja auch gerade rechts ja immer alles, was Kunst und Kultur ist, kürzen möchte. Ja, mehr Kunst und Kultur, hurra.
Unbedingt, ja.
Okay, dann stimmen wir uns doch darauf mal ein. Hier kommt ein kleiner Ausschnitt aus Bread and Roses in einer Version von Judy Collins.
For the people hear us singing Bread and Roses, Bread and Roses. As we go marching, marching, we battle too for men, for they
Bread and Roses, der legendäre Protestsong war das. Und ich danke euch sehr fürs Mitdenken und Mitdiskutieren. Mitu Sanyal und Julia Ziller.
Ich danke euch.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Das hat großen Spaß gemacht.
Ja, und das war die letzte Folge von eurem SWR-Kultur-Podcast Was geht, was bleibt. Ich darf mich im Namen des ganzen Teams bei euch bedanken fürs Zuhören in den letzten 3 Jahren. Wir lassen euch aber nicht ohne einen Podcast-Tipp gehen. Babas Geister von SWR-Kultur und Deutschlandfunk Kultur. Das ist ein deutsch-türkischer Podcast, der den unerklärlichen Erlebnissen in einem Hotel im Schwarzwald nachgeht.
Hey, Selam. Ich bin Ayla. Mein Vater Gültekin erzählt gerne Geschichten. Zum Beispiel die. Vor ein paar Jahren sind ihm in der Nacht Kindergeister erschienen. In einer verlassenen Unterkunft im Schwarzwald.
Soll ich dir was sagen? Das sind überall Kinder und tote Leute.
Was hat es auf sich mit diesem ehemaligen Hotel im Schwarzwald? Meine Freundin Jurate und ich begeben uns auf die Geistersuche. Und finden Erstaunliches.
Göring, Himmler waren Stammgäste des Hauses.
Glauben Sie an Geister?
Nein.
Ob es stimmt, weiß ich nicht. Hier soll ein Kindererholungsheim gewesen sein.
Die Geister der Vergangenheit sind anwesend. Sie flüstern.
Babas Geister. Ab dem 29. Januar in der ARD-Audiothek und in der Deutschlandfunk-App. Außerdem wöchentlich überall dort, wo es Podcasts gibt.